Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nachdem wir zuletzt die Reihe Sozial beendet haben, begrüßen wir euch heute zu einer informierenden Sonderfolge. Von der Staatsbauschule und der Landeskunstschule 1946 zur staatlichen Ingenieurschule für Bau- und Vermessungswesen über die staatliche Werkkunstschule Ende der 60er Jahre und die höhere Wirtschaftsfachschule, die heutige Hochschule Mainz, trug bereits viele Namen und inhaltliche Schwerpunkte. 1970 dann wurde der Grundstein für die Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz gelegt und seit 1996 gilt die Hochschule Mainz als eigenständige Institution mit den heutigen bekannten drei Fachbereichen Technik, Gestaltung und Wirtschaft. Und seit 2014 heißt sie nun auch Hochschule Mainz. Mittlerweile hat sie mehr als 5.400 Studierende und knapp 150 Professorinnen und Professoren.
Ja, Miriam, du hast gerade schon gesagt, drei Fachbereiche Technik, Gestaltung und Wirtschaft. Zwei dieser drei Fachbereiche werden ja aktuell am Standort Holzstraße in der Mainzer Altstadt gelehrt und sollen aber bald in ihren neuen Standort am Campus der Hochschule Mainz umziehen. Und ja, genau darüber möchten wir heute sprechen. Uns gegenüber sitzt unser Gast, Herr Professor Thomas Giel. Und wir wollen Sie vielleicht kurz vorstellen. Sie sind Professor im Fachbereich Technik der Hochschule Mainz und wissenschaftlicher Projektleiter an der TSB Bingen. Sie forschen in den Themenfeldern Energieeffizienz von Gebäuden, technisches Gebäudemanagement sowie regenerative Energieversorgung von Gebäuden. Und wir sagen herzlich willkommen bei H112, Herr Giel.
Herzlich willkommen. 1,8 Fachbereiche sind noch an der Holzstraße oder 1,7, weil ein Teil, die Vermesser, und die sind schon im ersten BA.
Ja, okay, danke für die Korrektur. Herr Giel, welche Rolle spielen Sie denn beim Neubau der Hochschule Mainz? Vielleicht können wir so starten.
Ja, okay, ich bin Baubeauftragter. Was ist ein Baubeauftragter? Der Baubeauftragte vertritt die Hochschulleitung gegenüber den Bauenden. In Rheinland-Pfalz ist das Bauen, Hochschulbauen ein bisschen schwieriger. Wir bauen nicht selbst, wir lassen bauen. Wir lassen von dem Finanzministerium bauen und mieten später unsere Räume an. Das heißt, wir bauen nicht direkt, wir sind nicht direkt Bauherr, wir sind eigentlich nur Mieter. Und als Mieter vertrete ich, oder als Mietervertretung trete ich gegenüber dem Bauherrn, dem Finanzministerium auf, damit unsere Anforderungen vom Finanzministerium auch richtig umgesetzt werden. Parallel intern in der Hochschule versuche ich zu vermitteln, dass die Räume, die zur Verfügung stehen, das Raumprogramm, das zur Verfügung steht, so weit aktuell ist und aktualisiert wird, dass wir es hinterher auch perfekt nutzen können. Ich bin quasi Mittler zwischen den Nutzern und dem Bauherrn und der Hochschulleitung.
Mhm. Super. Dann vielleicht fangen wir ganz vorne an. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass man überhaupt über Neubau nachgedacht hat oder warum bauen wir neu?
Okay, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Die Geschichte ist länger, als ich an der Hochschule bin und länger, als ich Baubeauftragter bin. Die Hochschule hat natürlich eine Entwicklung, die ihr ja sehr schön in der Anmoderation vorgestellt habt. Und diese Entwicklung hat auch eine Entwicklung im Raumprogramm mit sich gebracht. Also wir hatten ja einen kontinuierlichen Zuwachs an Studierenden und der kontinuierliche Zuwachs an Studierenden hat ja auch immer mehr oder immer einen größeren Raumbedarf. Und bevor dieser erste BA umgesetzt wurde, war diese Hochschule an mehr als 4 Standorten in Mainz verteilt, was natürlich nicht gerade dazu beiträgt, dass so eine Hochschule, wenn sie interdisziplinär arbeiten will, innerhalb der einzelnen Fachbereiche, sich da sehr gut committen kann. Das passt einfach nicht. Aus dem Grund hat man sich sehr früh überlegt, dass es eigentlich Sinn macht, dass man eine Hochschule auch auf einen Standort konzentriert. Und daraufhin wurde dann, und das ist üblich im Hochschulbau, ein Raumbedarfsprogramm geschrieben. Dieses Raumbedarfsprogramm wurde dann politisch beantragt, das heißt bei dem damaligen zuständigen Ministerium, dem Wissenschaftsministerium, wird es beantragt, wird dann irgendwann genehmigt und wird dann freigegeben. So ein Prozess ist relativ langwierig, deswegen ist diese Entwicklung des Neubaus inzwischen mehr als ich sag mal, 15, 20 Jahre alt. Das heißt, vor 15, 20 Jahren war so die erste Idee, wir wollen eigentlich einen Standort und brauchen auch einen Standort. Der ist dann da mal politisch formuliert worden und relativ schnell genehmigt worden mit dem ersten BA, dem zweiten BA und dem dritten BA. Also wir haben im Prinzip drei Bauabschnitte, die man irgendwann mal beantragt hat und die dann quasi zusammenwachsen sollten, aus dem einfachen Grund, weil man wirklich wollte, eine Hochschule, ein Standort und das war halt innerhalb der Stadt oder innerhalb der jetzigen Standorte nicht möglich und auch an dem Standort Holzstraße, der ja so der Basisstandort der Hochschule ist, auch nicht möglich, weil der Raum einfach zu klein war. Es gab zwischendrin, das ist vielleicht ganz spannend, ganz interessante Entwicklungen. Also man hatte zwischenzeitlich auch mal das Fort Malakow angeboten bekommen als Erweiterungsmöglichkeit. Was natürlich, wenn man heute darüber nachdenkt, der alte Standort Fort Malakow wäre natürlich eine tolle Idee gewesen, aber das wollten meine Vorgänger nicht. Also man wollte das Fort Malakow nicht.
Okay, das war aber echt spannend.
Ja, das fand ich auch sehr spannend, weil man, wenn es heute nochmals angeboten werden würde, bin ich mir sehr sicher, dass da einige glücklicher damit wären, im Fort Malakow die Erweiterung der Hochschule zu realisieren, als an dem jetzigen Standort.
Ja, total. Ich meine, wir als ehemalige Studierende und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, alle, die die Hochschule Mainz im Standort Holzstraße kennen, wissen ja auch die Vorzüge des Standorts zu genießen, also die Nähe zum Rhein, die Nähe zur Alt- und Innenstadt. Jetzt ist es ja dennoch so, dass es eine Standortwahl gab, richtig? Also wie kam es dann dazu, diesen Standort für den Campus der Hochschule Mainz zu wählen?
Ja, es gab eine Standortfestlegung. Reden wir lieber von Festlegung als von Wahl. Okay. Es ist einfach so, dass das natürlich, das Land hat bestimmte Bereiche für die Hochschulerweiterung, schon sehr für Hochschulerweiterungen, ist schon sehr früh gebunkert und oder schon sich gekauft oder auch festgeschrieben. Und diese Hochschulerweiterungsflächen, die lagen nun mal einfach in der Verlängerung der Universität. Von daher war es einfach fast logisch, dass wir uns da oben in der Verlängerung der Universität ansiedeln. Und es war auch von dem Gerhard Muth, dem ehemaligen Präsidenten, der sehr stark an dieser Neubau, dem Neubau der Hochschule beteiligt war und auch verantwortlich dafür war, gewollt, dass die Universität mit der Hochschule also stärker zusammenwächst und es da eine bessere Verbindung gibt. Deswegen war bewusst der Standort in der Verlängerung der Campus-Universität gewählt worden.
Jetzt haben Sie schon von verschiedenen Bauabschnitten gesprochen. Also einer ist ja bereits in Betrieb. Also da kann man vielleicht erwähnen, dass der Fachbereich Wirtschaft komplett schon oben sitzt. Und wie Sie ja gerade gesagt haben, 20% so rum, des Fachbereichs Technik auch. Wie ist das denn so grundsätzlich geplant? Welche Räume oder welche Einrichtungen sieht denn der Neubau da oben vor oder der zweite Bauabschnitt jetzt in dem Fall?
Der zweite Bauabschnitt sieht quasi alle Räumlichkeiten, die jetzt noch in der Holzstraße und an den angemieteten Räumen vorhanden sind, vor. Der zweite Bauabschnitt ist im Vergleich zum ersten Bauabschnitt sehr technisch ausgestattet. Die ganzen Werkstätten, die Werkstätten der Architektur, die Sie ja auch kennen, die Werkstätten der Innenarchitekten, aber auch die ganzen Labore der Gestalter, also vom Fotolabor über Siebdruck, über Buchbinden, diese ganzen Labore und Werkstätten ziehen um. Und dann halt auch die Werkstätten der Bauingenieure, also das Prüflabor, das Tragwerkslabor, das Betonlabor, das Wasserbaulabor, mein Energielabor, also all diese ganzen technischen Einrichtungen ziehen um. Und das ist ein ganz anderes Gebäude mit einem ganz anderen Charakter von der Grundidee als der erste BA. Der erste BA ist ja sehr, sagen wir, seminarraumlastig. Das sind zwar auch ein, zwei Labore der Geoinformatiker oben, aber ansonsten haben wir im ersten BA viel Verwaltung, viel Seminarräume, während wir im zweiten BA so gut wie keine Seminarräume haben. Es sind nur 6 oder 7 Seminarräume, es sind Seminarwerkräume, wieder von den Architekten und den Gestaltern, was eigentlich keine klassischen Seminarräume sind, wie man sie aus der Tradition von Hochschulen oder Universitäten kennt, sondern eher wirklich so Klassenzimmerprinzip orientierte Ausbildungsräume, in denen man arbeiten, aber auch lehren kann. Dann halt diese ganzen Werkstätten und natürlich auch ein Bürotrakt. Das ist ein, von der Grundidee, von der Ausstattung überhaupt nicht zu vergleichen mit der Ausstattung im ersten BA. Und der dritte BA, von dem ich gesprochen habe, der eigentlich noch nicht politisch noch nicht genehmigt ist, das heißt von der Politik noch nicht freigegeben ist, der betrifft eigentlich dann studentische Arbeitsflächen.
Aber der ist noch nicht freigegeben.
Der ist formal noch nicht freigegeben, aber einen Teil davon realisieren wir mit dem zweiten BA. Also 80% der damals beantragten studentischen Arbeitsplätze werden mit dem zweiten BA realisiert, weil der zweite BA aufgrund der Architektur eine zu große Kubatur hatte und man dann halt diese Mehrflächen, die man aufgrund der Kubatur einfach bauen musste, vorgezogen in den dritten BA genommen hat. Politisch bauen, nennen wir es mal so, Landesbauten sind hinsichtlich der Projektentwicklung und der Bauentwicklung komplexer und komplizierter, als man eigentlich von klassischen Projektentwicklungen her kennt.
Mhm. Um welche Zeiträume sprechen wir denn da ungefähr? Also man stellt sich das ja jetzt so vor, wir planen jetzt irgendwie was und dann wird das in 2-3 Jahren ausgeführt, aber das wird ja jetzt an der Hochschule wohl nicht so gewesen sein. Wie war das?
Das Raumprogramm ist, wie gesagt, fast 15 Jahre alt und wurde vor 8 Jahren einmal überarbeitet. Basiert auf einer Studierendenzahl, wie Sie auch sehr schön in der Anmoderation erzählt haben, von ca. 2500 Studierenden. Ja, wir haben inzwischen mehr als das Doppelte, was natürlich auch eine ziemliche Herausforderung ist, weil natürlich das, was man mit dem Neubau eigentlich wollte, eine Hochschule für alle, mit viel Platz, mit einer ganz anderen Struktur, das hat man gar nicht, das kriegt man gar nicht hin, weil wir allein doppelt so viele Studierende haben. Natürlich haben wir eine bisschen andere Struktur, also wir studieren ja heute anders und lehren auch anders, als wir es vor 15 Jahren gemacht haben, was vielleicht der Sache ein bisschen entgegenkommt, aber der Nachteil ist halt auch, dass die Grundidee dieser Räume auch schon fast wieder acht Jahre alt ist. Und in den letzten 8 Jahren hat sich gerade an Fachhochschulen hinsichtlich Lehrkonzepte, auch hinsichtlich Raumkonzepte, doch ein bisschen was getan. Und diese Änderungen sind in dem ursprünglichen Raumprogramm nicht vorgesehen und auch eigentlich dann nicht baufähig. Das ist ein bisschen unser Problem gewesen, immer unser Problem. Wobei man schon sagen muss, wir konnten jetzt durch sehr intensive Zusammenarbeit mit dem LBW, der uns quasi die Hochschule für das Finanzministerium ja baut und auch einer sehr guten Zusammenarbeit innerhalb der Hochschule, die Räume so weit optimieren und verändern, dass wir, glaube ich, inzwischen sagen können, die Hochschule entspricht von der Grundidee, vom Raumprogramm, dem, was wir heute eigentlich wollen. Bis auf die fehlenden Studierenden Arbeitsplätze, weil wir natürlich da garantiert nicht so viel haben werden, wie wir eigentlich gerne hätten.
Das betrifft ja bestimmt dann auch so Sonderräume wie Werkstätten und so weiter, oder? Also, weil da ist es ja beispielsweise aktuell auch recht eng, sage ich mal, in den Werkstätten für die Anzahl der Studierenden, nicht nur was die studentischen Arbeitsplätze angeht. Wie sieht es damit aus?
Das glaube ich nicht. Also wenn das wirklich sehr gut ist, dann sind es die Werkstätten von den Räumlichkeiten und auch von den Größen. Also das, die Bauingenieure, die sind wirklich sehr, sehr froh, wenn wir umziehen, weil die natürlich in ihren beengten Räumlichkeiten an der Holzstraße kaum richtig forschen und auch arbeiten können. Aber auch Architekten, die in ganz andere Werkräume jetzt kriegen, in einer größeren, schöneren, helleren Zuordnung und einen helleren Zuschnitt. Also die Werkstätten betrifft es nicht, das kann man mit Sicherheit sagen. Es betrifft eher wirklich dann studentische Arbeitsflächen, temporäre studentische Arbeitsplätze, aber auch vielleicht zugeordnete studentische Arbeitsplätze. Also gerade so studentische Arbeitsplätze für Gestalter und auch Architekten, die haben natürlich, die brauchen einen anderen Zuschnitt, eine andere Nutzungsqualität als ein temporärer studentischer Arbeitsplatz in einer Mensa oder in einem Gang, wo man ab und zu mal zusammensitzt zum Lernen. Und da sind wir schon ausgestattet, aber da fehlt noch etwas. Aber da sind wir auch auf einem neuen Weg. Also es gibt da ein Konzept, eine Idee, Students in the Box, dass wir im Freiraum uns noch zusätzliche Boxen aufstellen in irgendeiner Art und Weise, in Containerbauweise. Jetzt eine Idee mit frei gestaltet, die wir selbst bauen dürfen. Also das ist jetzt eine Neuentwicklung, die wir mit dem Ministerium ausgehandelt haben. Wir dürfen bis zu 400 Quadratmeter selbst studentische Arbeitsflächen in den nächsten Jahren bauen.
Das klingt doch gut. Ist doch auch ein guter Lernprozess, sowas mal irgendwie in die Hand zu nehmen und zu gucken, ob das funktioniert.
Ja, total. Von wem werden die geplant? Also sind es auch irgendwie, kann man sich das als Wettbewerb vorstellen, der da vorangegangen ist? Wir haben auch noch gar nicht im Übrigen das Architekturbüro genannt, das den Neubau überhaupt geplant hat. Das ist ja die Aßmann-Gruppe aus Dortmund. Planen die dann auch diese mobilen oder Students in a Box Arbeitsplätze?
Die Aßmann-Gruppe hat die Ausführungsplanung übernommen. Aha. Geplant. In den Leistungsphasen davor ist die Hochschule vom LBB, also die Architektur, die ursprüngliche Architektur, stammt vom LBB, aha, nicht von der Aßmann-Gruppe. Die Aßmann-Gruppe hat jetzt nur die Umsetzung übernommen. Ich glaube, das ist der Aßmann-Gruppe auch sehr wichtig, dass die ursprüngliche Architektur nicht von der Aßmann-Gruppe stammt. Die Boxen planen wir selbst. Die Boxen sind im Moment in der Diskussion bei den Kollegen der Architektur, wer das übernimmt, was wir da machen, wie wir vorgehen. Das wird ein interdisziplinärer Wettbewerb innerhalb der Studierenden.
Ah, sehr toll. Ja, das Thema Interdisziplinarität, Miriam, können wir eigentlich nochmal aufgreifen, oder? Also, Herr Gehl, Sie sprachen ganz zu Beginn davon, dass der neue Standort des Campus der Hochschule Mainz ja in dem, ja, wenn man so will, Erweiterungsgebiet des Standorts des Universitätscampus liegt. Da gibt's mit Sicherheit Synergieeffekte wie, wenn ich jetzt dran denke, Bahnnetz oder irgendwelche öffentlichen Einrichtungen, die man da gemeinsam vielleicht nutzen kann. Wie ist es denn innerhalb des Neubaus? Aktuell ist es ja so, dass wir in der Holzstraße das praktisch geschossweise getrennt haben, die Fachbereiche. Und es gibt so wenig Überschneidungspunkte, wenn man sich jetzt nicht darum bemüht, in den wenigen vorhandenen gemeinschaftlichen Flächen irgendwie die Interdisziplinarität zu stärken. Wird es auch räumlich aufgegriffen?
Ja, also Das war ein langer Prozess. Wir haben einen ganz langen Prozess innerhalb der Hochschule durchgeführt. Und dieser Prozess war mit allen Beteiligten, also mit allen zukünftig Beteiligten, sehr interdisziplinär durchgeführt. Und wir haben diese ganze Hochschule von der Verortung und von der Zuordnung komplett neu zusammengewürfelt. Also wir hatten so eine Idee einer horizontalen und vertikalen Verknüpfung und haben die einzelnen, wir nannten es in dem Workshop auch Familien, in diesen unterschiedlichen Bereichen platziert und auch thematisch an den Überschneidungspunkten platziert. Also der Fachbereich Gestaltung mit den mit Kommunikationsdesign geht über in Innenarchitektur. Die Innenarchitektur grenzt an die Architektur an. Die Architektur grenzen an die Bauingenieure an, in den Schnittstellen. Und es gibt horizontale und vertikale Überlappungen, so dass man hier einfach von der Grundidee der Anordnung innerhalb der Räumlichkeiten schon diese interdisziplinaren Schnittstellen darstellen kann. Und irgendwann schließt sich dann so ein Kreis, horizontal und vertikal. Und das war ein sehr aufwendiger Prozess, mit langen Diskussionen und Überlegungen, wie wir die Leute so anordnen können, dass wir auch von der späteren Zuordnung dieses interdisziplinäre Arbeiten auf schon sehr früh festlegen können. Also da hat man sich sehr viel Mühe gegeben, das in den Griff zu kriegen. Und wenn dann natürlich alle an einem Standort sind, dann wird sich das nach unserer Auffassung auch nochmal verstärken. Also wir, wenn ich von wir rede, meine ich jetzt im Moment die aktuelle Hochschulleitung und mich, sehen da echt eine große Chance an, wenn wir alle zusammen sind. Auch wenn es den Nachteil gibt, dass man natürlich dass der neue Standort weniger studentisches Leben ermöglicht oder das natürlich ein bisschen schwieriger macht. Wobei man auch hier sagen muss, es gibt hier da oben noch einige Flächen, die von der Stadt als hochschulnahes Gewerbe im Bebauungsplan beschrieben werden. Und wir sind auch in der Diskussion mit der Stadt und die Stadt hat inzwischen auch verstanden, dass man unter hochschulnahem Gewerbe von Seiten der Hochschule auch einen Supermarkt, eine Kneipe oder halt auch bestimmte Imbisseinrichtungen, aber auch Druckereien und solche Sachen sieht, dass da oben etwas mehr an Leben entsteht.
Ja, sowas muss ja auch wachsen. Also das ist ja klar, dass das, wenn etwas neu gebaut wird und gerade wenn so ein Quartier neu entwickelt wird, dass das nicht von heute auf morgen funktioniert. Also das braucht ja einfach auch ein bisschen Zeit. Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, den zweiten Bauabschnitt, wenn der fertiggestellt ist. Und dann wird das bestimmt nach und nach alles dann irgendwie zusammenkommen. Ja, mich würde noch ein Thema interessieren. Ich glaube, das treibt uns alle irgendwie um. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Und Sie beschäftigen sich ja eigentlich auch viel mit dem Thema, gerade wenn Sie sich mit der Gebäudetechnik befassen. Wie ist es denn so grundsätzlich in dem Neubau? Kann man da von einem innovativen, nachhaltigen Konzept sprechen?
Da haben wir echt Glück und auch Wert drauf gelegt. Wir sind in Rheinland-Pfalz das erste Hochschulgebäude, was nach dem BNB-Zertifikat zertifiziert wird. Also wir streben ein BNB-Zertifikat nach der Kategorie Silber an und sind das Pilotprojekt für das Land Rheinland-Pfalz für Hochschulbauten nach dem Nachhaltigkeitszertifikat.
Und wodurch zeichnet sich das dann aus? Also wie ist das bedingt? Was spielt damit rein? Ist es zum Beispiel materialtechnisch oder, ich meine, jetzt bei Ihnen ist wahrscheinlich Gebäudetechnik gut ausgearbeitet.
Das ist eine klassische Nachhaltigkeitszertifizierung, die im Prinzip mit den soziologischen Punkten anfängt. Das heißt Infrastruktur, Nahverkehr, Möglichkeiten, Müllkonzepte, Abfallkonzepte, Materialität der Gebäudestruktur, wobei wir jetzt hier nicht da sind wir jetzt nicht besonders nachhaltig, aber das ist auch, hat auch nicht diese große Bedeutung der Nachhaltigkeitszertifizierung. Energiekonzept, das ist schon sehr gut. Wir arbeiten da oben überwiegend mit adiabatischer Kühlung, mit Fernwärme, der Fernwärme Mainz, die einen sehr guten Primärenergiefaktor hat. Dann kriegen wir jetzt in der Kombination erster und zweiter BA auch eine Photovoltaikanlage auf das Gebäude. Parallel arbeiten wir intern noch mal im Moment an unserer Nachhaltigkeitsstrategie der Hochschule. Also Ziel im Moment ist, dass die Hochschule 2030 komplett klimaneutral ist im Betrieb und in der Arbeit. Das fließt dann auch noch mal in diese BNB-Zertifizierung mit ein. Aber es an der Materialität haben wir jetzt nichts Besonderes gemacht. Also wir haben jetzt ein ganz normales Betongebäude, wir haben eine ganz normale vorgehängte Fassade, wir arbeiten mit Standard-Dämmmaterialien, also das sind jetzt keine total neuen Baumaterialien mit verwendet worden. Aber im Energiekonzept sind wir sehr innovativ. Und dann halt auch in den Nachweisstrukturen, in der Art und Weise, wie gebaut wird, wo die Materialien hinkommen, wie oft die Baustelle angefahren wird. In den Bereichen versucht man schon bei der Herstellung diese BNB-Zertifizierungen oder die BNB-Vorgaben sehr gut umzusetzen. Und im Moment sind wir auch wirklich auf dem Weg, ein sehr gutes BNB-Zertifikat nach dem Standort Silber zu bekommen. Und das ist die beste Hochschule im Moment in Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Nachhaltigkeitszertifizierung. Ob das jetzt wahnsinnig gut ist und dass man da natürlich immer mehr machen könnte, ist auch klar.
Ja, was die Gebäudetechnik angeht, wirkt es auch jetzt sehr überzeugend, was Sie berichten. Was das Material und die Konstruktion angeht, wollen wir natürlich schon ein bisschen kritisch hinterfragen, wie es denn da zu der Entscheidung kam. Denn es, also wir machen jedenfalls die Erfahrung, dass viele Studierende von der Fachrichtung Architektur sich eben zwischenzeitlich auch ehrenamtlich engagieren in verschiedenen Vereinen wie Architects for Future oder sie belegen Seminare zum Thema Nachhaltigkeit und fordern das Thema einfach allgemein mehr ein, auch dass es mehr in der Lehre eingebunden wird. Und jetzt ist es ja so, dass gerade diese Fachbereiche, die dort eben dann studiert werden, irgendwie das auch vom Gebäude bestenfalls lernen möchten. Also dass da so ein Zusammenhang auch zu der von dem, was gelehrt wird, zu der Konzeption des Gebäudes besteht. Also das kann man jetzt in der Gebäudetechnik sehr gut nachvollziehen. Wie kam es dazu, dass es nicht auch noch obendrauf nachhaltig konstruiert und in einem nachhaltigen Material gebaut wurde? War das nicht mehr wirtschaftlich nachhaltig? Weil das ist ja nun mal auch ein Aspekt, den man betrachten muss.
Vielleicht auch ein bisschen an dem, was man damit machen möchte und wer sich dafür engagiert. Also ich baue ein Reallabor für technisches Gebäudemanagement, Energiemanagement, weil ich zukünftig am Gebäude lehre, weil ich im Prinzip das Gebäude hinsichtlich der nachhaltigen Bewirtschaftung des Betriebs komplett zeigen und nutzen möchte und dafür sehr früh und sehr intensiv mich dafür stark gemacht habe. Das macht auch der Kollege aus dem Bereich der Fahrzeugtechnik bei uns. Das heißt, der Kollege, wir haben die Straße ist komplett mit Sensoren ausgestattet, die da oben gebaut wird, sodass die Studierenden, die sich im Straßenbau bewegen, hier auch lernen und lehren. Also das ist immer so ein, ich gebe Ihnen vollkommen recht, man hätte hier durchaus auch dann eventuell nochmal drüber nachdenken können, wie weit man hier eine nachhaltigere Dämmstoffe einsetzt, um zu zeigen, dass sowas auch funktioniert.
Wir haben eigentlich jetzt zum Schluss noch eine große Frage, und zwar, wann wird denn der zweite Bauabschnitt bezugsfertig sein? Wann ist der Umzug geplant?
Der Umzug ist geplant in den Semesterferien zum Wintersemester 2023/24.
Also in anderthalb Jahren praktisch?
Ja. In anderthalb Jahren, und das ist auch nicht nur geplant, sondern heute Morgen mit dem LWB fix gemacht worden. Also heute Morgen.
Ach, heute Morgen, ganz frisch.
Mensch, wie passend.
Wir wollten eigentlich ein Semester vorher umziehen, aber aufgrund der kurzen Semesterferien und der Möglichkeit, der Notwendigkeit, dass alle Werkstätten dann auch wieder funktionieren müssen, haben wir uns für die langen Semesterferien entschieden. Aber das ist der Termin, an dem alle danach dann oben sein werden und es die Hochschule nur noch in der Lucy-Hildebrand-Straße gibt.
Mhm. Ich hätte noch eine Frage. Gibt es irgendwas, worauf Sie sich am meisten freuen bei Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts?
Schwere Frage, oder?
Ja, es ist keine schwere Frage. Ich freue mich wirklich darauf, dass wir dann irgendwann mal umziehen. Ich freue mich, dass alle Kollegen zusammen sind. Eigentlich freue ich mich jetzt schon inzwischen, weil ich, und das ist ja kein Geheimnis, das wissen alle Kollegen, dass dieser zweite BA jetzt von in der Entwicklung nicht immer sehr positiv gesehen wurde, aus vielerlei Gründen, die oft auch berechtigt sind. Aber ich freue mich jetzt schon, dass ich feststelle, wenn wir Menschen, die zukünftig da oben leben oder arbeiten und lernen und lehren werden, wenn sie jetzt da oben dieses Gebäude sehen, eigentlich sehr, sehr positiv überrascht sind. Was mir noch wichtig ist, ich freue mich ganz besonders drauf, was wir hier noch gar nicht erzählt haben, auf unseren Außenbereich, weil wir im Außenbereich in den zwei Innenhöfen wirklich lebendig lebende Innenhöfe gestalten.
Wie sehen die aus? Also was ist da geplant?
Der obere Innenhof wird ein kleines Amphitheater, wo wir quasi eine Art Amphitheater bauen, wo man sehr schön auch im Grünen in einem Amphitheater sitzen kann. Und die ganzen Installationen sind so vorbereitet, dass man hier Open-Air Vorlesungen, aber auch Open-Air-Diskussionsveranstaltungen, Open-Air-Konzerte geben kann. Die sind vom Innenhof eingeschlossen. Hier dürfen bis zu 2000 Menschen rein zukünftig, um hier oben, da oben halt auch richtig studentisches, aber auch kulturelles Leben hinzubringen. Auf den Innenhof freue ich mich. Auf den ersten Podcast, den wir dann da oben gemeinsam im Freien machen, darauf freue ich mich. Auf den zweiten Innenhof freue ich mich auch, weil der zweite Innenhof, der ist Reallaborgestaltung, also der wird Atelier für die Gestalter. Da können große Skulpturen im Freien entstehen von unseren Gestaltern. Und auf diese Sachen freue ich mich. Ich freue mich auf die neuen Werkstätten. Also ist einfach da oben entsteht, wir haben eine große Halle, die große Tragwerkshalle soll multifunktional genutzt werden. Auch da können dann mal so Ideen wie die Hochschule Mainz nimmt am Solardekathlon teil und baut ein Solardekathlon-Modell gemeinsam mit den Architekten, den Bauingenieuren, dem technischen Gebäudemanagement, aber vielleicht auch den Gestaltern in der Halle und wir können die da oben in der Halle bauen. Auf diese Sachen freue ich mich.
Das klingt doch erstmal alles sehr vielversprechend und ich glaube, auch wir freuen uns, wenn dann Leben da einkehrt und wenn das nicht einfach so eine Baustelle ist, sondern wenn es einfach eine Hochschule sein kann.
Ja, Herr Giel, mit diesem positiven Gefühl und der Vorfreude auf die Fertigstellung in 1,5 Jahren möchten wir uns auch von Ihnen verabschieden und bedanken uns ganz herzlich, dass Sie Gast bei uns in Heinz 12 Architekturgespräche waren.
Gerne und gerne mal wieder.
Bis dahin, machen Sie es gut. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz.
Gestaltet von und mit Alexander Gratzer und Lisa Felicitas Köhler sowie der Assistenz Architektur.